Vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU haben sich Spitzenvertreter der SPD zuversichtlich geäußert. Parteichef Klingbeil sagte in der ARD, das Vertrauen sei in den letzten Tagen gewachsen. Laut Generalsekretär Miersch waren die bisherigen Gespräche geprägt von großem Respekt und Gestaltungswillen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte in der Rheinischen Post, es gehe jetzt um Kompromisse statt Konfrontation. Heute gehen die Verhandlungen weiter, Streit gibt es unter anderem noch über die Migrationspolitik und die Finanzen. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat gefordert, dass in einer künftigen schwarz-roten Koalition auch Ostdeutsche vertreten sind. Der Anteil der Bevölkerung sollte sich auch prozentual in der Bundesregierung abbilden, sagte der CDU-Politiker. Es gebe viele Persönlichkeiten, die für Ministerposten in Frage kämen. Ob es wie bisher auch einen Ostbeauftragten im Kanzleramt geben werde, müsse der künftige Kanzler Merz entscheiden, so Kretschmer. Der scheidende Bundeskanzler Scholz hat am Abend die Hannover Messe eröffnet. Gastland der weltweit größten Industrieschau ist dieses Mal Kanada. Scholz versicherte dem Land die Solidarität Deutschlands. Kanada ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump mit Zöllen seines bisher wichtigsten Handelspartners konfrontiert und sucht neue Partner in Europa. Scholz betonte, die EU werde entschlossen auf die Zollpolitik des US-Präsidenten reagieren. Aus Hannover, Bertil Starke.
In Hannover präsentieren sich in den Hallen rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Nationen. Das wichtigste inhaltliche Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie. Der Siemens-Konzern stellt beispielsweise Systeme für die Pharmaindustrie vor. Sie sollen dabei helfen, Medikamente und Impfstoffe deutlich schneller marktreif zu machen.
Nach dem Erdbeben in Myanmar hat die Weltgesundheitsorganisation die höchste Notfallstufe ausgerufen. Es werden dringend 8 Millionen $ benötigt, um Leben zu retten und zu verhindern, dass Krankheiten ausbrechen, erklärte die WHO. Die Rettungsarbeiten sind durch die zerstörte Infrastruktur erschwert. Der Flughafen, Brücken und Straßen liegen in Trümmern. Die Militärregierung in Myanmar gab die Zahl der Toten mit rund 1.700 an und spricht von 3.400 Verletzten. Im Nachbarland Thailand starben bei dem Beben am Freitag mindestens 18 Menschen. Im Veruntreuungsprozess gegen die rechtsnationale französische Politikerin Le Pen wird am Vormittag das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat eine Haft- und Geldstrafe gefordert, außerdem ein 5-jähriges Verbot bei Wahlen anzutreten. Le Pen will bei den Präsidentenwahlen 2027 kandidieren. Aus Paris, Caroline Düller.
Marine Le Pen und den 24 anderen Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen 2004 und 2016 EU-Gelder veruntreut zu haben, nämlich über die Scheinbeschäftigung parlamentarischer Assistenten. Aus Sicht der Anklage ist hinreichend belegt, dass Marine Le Pen im Zentrum eines organisierten Systems der Veruntreuung gestanden hat und demokratische Regeln gebrochen wurden, mit dem Ziel, den RN finanziell zu bereichern. Kurz vor dem Urteil hat sich Marine Le Pen am Sonntag in der Zeitung La Tribune Dimanche geäußert. Die Richter hätten so wörtlich ein Recht über Leben und Tod des Rassemblement National, sagte Le Pen. Sie glaube aber nicht, dass die Richter so weit gehen, der vorläufigen Vollstreckung des Urteils stattzugeben.
Bei der Berliner S-Bahn gibt es Probleme im Berufsverkehr. Mehrere zentrale Linien sind von einer Signalstörung in Schöneweide betroffen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Störungen gibt es demnach auf den Linien S45, 46, 47, S8, 85 und S9. Einige von ihnen fallen komplett aus. Darüber hinaus ist die Ringbahn wegen der Schäden an der A100-Brücke am Dreieck-Funkturm immer noch unterbrochen. Zwischen Tempelhof und Halensee fahren die S41 und 42 im 10-Minuten-Takt. Zwischen Halensee und Westend gibt es Ersatzverkehr mit Bussen. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Freiburg 2:1 gewonnen. Im Abendspiel siegte Dortmund 3:1 gegen Mainz. Die Füchse Berlin sind wieder Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Gegen Hamburg gab es für die Berliner einen 40:35 Sieg. In der Volleyball-Bundesliga stehen die Berlin-Volleys im Halbfinale. Gegen Königs Wusterhausen gewannen die Berliner 3:2. Im Hinspiel siegten sie 3:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist stark bewölkt, zeitweise leichter Regen bei maximal 9 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 7 Grad, in Buch 6, in Lenzen 7 und in Bernau 6 Grad. Morgen nach Frühnebel teils Sonne, teils lockere Quellwolken. Es bleibt trocken bei Werten um 14 Grad. Die Zeit 7:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Was für Tage für die deutsche und europäische Raumfahrt. Gestern ist ja zum ersten Mal eine Weltraumrakete von europäischem Boden, also von Norwegen aus in Richtung All gestartet. War zwar nur 30 Sekunden in der Luft, ist dann abgestürzt, aber die Ingenieure werten das als Erfolg, weil das war nur ein Test von dem deutschen Raketen-Startup ESA Aerospace. Das war gestern und heute der nächste große Tag. Heute fliegt zum ersten Mal eine Frau aus Deutschland ins All. Und das ist kein Test, sondern ein richtiger Flug. Und warum das ein historischer Tag sein könnte für die deutsche Raumfahrt, das besprechen wir gleich hier.
Just as sure as I live, I will love you alone. You belong in my arms, you belong in my home. I don't expect you to be someone else that you're not. All I want you to give is all that you've got. Move me no mountain, turn me no tide, swim me no ocean, long, deep and wide. Just love me, baby, long and strong and true. And move me no mountain to prove that you do. To do.
Frankreich schon viele Jazzpreise abgeräumt. Der Pianist Jackie Terrasson hier mit seinem Trio und dem Stück Move Me No Mountain hier auf Radio 3. Heute an einem besonderen Tag für Deutschland und die Raumfahrt.
Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Ground Control to Major Tom.
5, 4, 3, 2, 1.
2021 brachte SpaceX zum ersten Mal Weltraumtouristen in die Erdumlaufbahn. Es war der erste vollständig privat finanzierte Orbitalflug ohne professionelle Astronauten. Seitdem gab es insgesamt 5 solcher privaten SpaceX-Missionen. Jetzt steht eine weitere an, finanziert vom chinesischen Kryptomilliardär Chun Wang. Er hat ein Dragon Crew Raumfahrzeug von SpaceX gechartert und drei weitere Personen auf den Flug eingeladen. Darunter ist auch die Berlinerin Rabea Rogge. Sie wird die erste deutsche Frau im All sein.
Das erste Mal also startet heute Nacht eine deutsche Frau ins All. Bisher waren alle deutschen Astronauten Männer. Ein besonderer Moment, und über den spreche ich jetzt mit der Luft- und Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler. Sie ist eine der wenigen weiblichen Führungskräfte in der deutschen Raumfahrt und sie hat die Stiftung Die Astronautin gegründet, mit der sie schon seit 2017 daran arbeitet, die erste deutsche Frau auf die ISS zu bringen. Guten Morgen, Frau Kessler.
Guten Morgen.
Was würden Sie denn sagen? Ist das ein historischer Moment heute, wenn Rabea Rogge als erste deutsche Frau ins All fliegt?
Ja, es ist auf jeden Fall. Also ich warte ja seit über 50 Jahren darauf. Ich wollte selber immer ins All fliegen und ich finde es schon, also auf jeden Fall ein historischer Moment für Deutschland.
Sie haben das ja schon lange versucht, eine Frau ins Weltall zu bringen, sich selbst oder auch andere, mit ihrer Stiftung. Da haben sich viele hunderte Frauen beworben, zwei wurden auch schon ausgewählt, dann ist das Ganze dann doch gescheitert. Was sind denn die Hürden für Frauen, die ins All wollen?
Ja, das ist ganz klar. Die größte Hürde ist die finanzielle Hürde. Die Kosten eines Weltraumflugs sind in der Größenordnung von 50 Millionen Euro. Und daran ist auch unsere Aktion Erste deutsche Astronautin bisher, ich würde jetzt fast nicht sagen gescheitert, aber noch nicht erfolgreich gewesen, weil wir es nicht geschafft haben, die deutsche Politik davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, in die erste deutsche Frau ins All zu fliegen.
Das heißt, das ist nicht nur das Geld, sondern auch die Überzeugung, die dahinter stehen muss.
Ja, genau, klar. Das auf jeden Fall auch.
Und wie sehen Sie das jetzt, dass Rabea Rogge mit so einem privaten Unternehmen da hochfliegt, dass da jetzt eben sich die Politik gar nicht drum gekümmert hat, sondern dass da jetzt einfach ja eben privates Geld von so einem Bitcoin-Milliardär dafür sorgt, dass sie ins Weltall fliegen darf?
Also wie gesagt, ich bin natürlich stolz und froh darüber, aber unsere Aktion war darauf hinausgerichtet, dass wir Mädchen und junge Frauen und Frauen insgesamt auch für Technologie, für neue Technologien und für die Raumfahrt begeistern wollten, weil es ja dort auch einen Fachkräftemangel gibt, weil man insgesamt mehr Arbeitskräfte in dem Bereich braucht, nicht nur mehr Astronautinnen. Und das ist natürlich schwierig, ein Role Model aufzubauen, das aus dem Grund ins All fliegt, weil es in Alaska einen Multimillionär-Milliardär kennengelernt hat. Natürlich kein Karriereweg, den man jetzt einem Schulkind erklären kann, sagen kann, wenn du jetzt fleißig Mathe und Physik studierst, dann kannst du irgendwann Astronautin werden. Das ist natürlich schade an der ganzen Sache.
Okay, das kann man nachvollziehen, dass das aus Ihrer Perspektive auch vielleicht ein bisschen kritisch zu sehen ist. Ich habe mich auch gefragt, also ist Rabea Rogge denn eine Astronautin? Also was ich gelesen habe, da hieß es immer nur Raumfahrtanwärterin. Wann wird man denn zur Astronautin? Was muss man da erfüllen?
Also offiziell zur Astronautin wird man, wenn man geflogen ist, mehr als 100 Kilometer hoch. Deswegen sind ja auch die, also da gab es ja die letzten Jahre seit den kommerziellen Flügen einige Diskussionen darüber, ab wann man Astronautin ist, ob ein Virgin Galactic Flug, der aus der Atmosphäre rausgeht, aber nicht bis 100 Kilometer reicht, einen schon zum Astronauten oder zur Astronautin macht, oder ob es ein Flug mit der Bezos-Rakete ist, der bis zu 100 Kilometer hoch geht mit Blue Origin. Die werden jetzt Astronauten genannt, weil das einfach eine Definition der FAA, der amerikanischen Flugbehörde ist, die das vor 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, so ungefähr in dem Zeitraum in den 60ern festgelegt hat, ab wann man sich Astronaut nennen darf oder Astronautin.
Jetzt, Sie sagen, es müsste vielleicht auch mehr Anstrengungen geben, um überhaupt Menschen davon zu begeistern und auch Mädchen und Frauen davon zu begeistern. Was müsste denn getan werden und kann jetzt mit dieser Tatsache, dass Rabea Rogge da ins All fliegt, vielleicht auch was dazu beitragen, dann doch, dass da sich mehr auch junge Frauen und Mädchen sich dafür interessieren?
Also das wird es mit Sicherheit, weil es natürlich eine große Aufmerksamkeit drauf geben wird jetzt in den nächsten Tagen. Und ich hoffe halt, dass die Rabea Rogge dann auch danach wirklich in Deutschland zur Verfügung stehen wird für Interviews, für Diskussionsrunden, aber eben auch wie unsere Astronautinnen, noch nicht geflogenen Astronautinnen, die wir ausgewählt haben, die sehr viel in Schulen gegangen sind und Vorträge gehalten haben und wirklich ganz konkret an diesen Punkten auch angesetzt haben.
Das sagt die Luft- und Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler über ihre Arbeit mit der Stiftung Die Astronautin und über diesen ersten Flug einer deutschen Frau ins All. Heute Nacht ist es dann soweit, da startet die Rakete mit Rabea Rogge aus Berlin an Bord. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Kessler.
Ja, vielen Dank und viele Grüße noch nach Berlin.
Und wir bleiben auch noch im All und auch bei der Kultur hier auf Radio 3, denn Rabea Rogge wird auf ihrem Flug ins All was ganz Besonderes dabei haben, eine Otto-Lilienthal-Medaille aus dem Deutschen Technikmuseum in Berlin. Und warum diese Medaille ins All fliegt, das fragen wir gleich nach hier im Museum.
I wanna be with you, I wanna be clear. Each time
Das ist ein Song über die Stimme der Eltern in unseren Köpfen, die uns für immer begleiten. That Voice Again von Peter Gabriel hier auf Radio 3. Das hier eine ganz besondere Stimme, die Zauberflöte von Mozart. Und die ist nicht nur bei uns hier auf der Erde zu hören, sondern die fliegt durchs All. Schon 1977, da wurden die Voyager Golden Records ins All geschossen. Datenträger mit zum Beispiel Musik drauf. Eben Mozart, Bach, aber auch Lieder der Aborigines oder aus Peru. All das fliegt durchs All und hofft darauf, vielleicht irgendwann von Außerirdischen entdeckt zu werden, damit die dann hören können, was für tolle Sachen wir Menschen hier auf der Erde machen. Und heute kommt ein neues Kulturartefakt dazu ins All. Ein Sammlerstück aus Berlin. Eine Otto-Lilienthal-Medaille aus dem Deutschen Technikmuseum. Die Elektroingenieurin Rabea Rocke, die fliegt ja heute als erste deutsche Frau ins All, haben wir gerade drüber gesprochen. Und warum sie auch diese Lilienthal-Gedenkmedaille aus dem Technikmuseum mit dabei hat, das frage ich jetzt den Direktor des Deutschen Technikmuseums, Joachim Bräuninger. Guten Morgen, Herr Bräuninger.
Guten Morgen.
Was ist das für eine Medaille? Was macht die so besonders?
Ja, es ist eine Gedenkmedaille an Otto Lilienthal, der ja leider viel zu früh verstorben ist, weil er bei seinen Flugversuchen 1896 gestorben ist. Und 10 Jahre später hat man dann eine Gedenkmedaille an ihn herausgegeben.
Und das passt dann natürlich, dass diese Medaille jetzt noch weiter nach oben fliegen darf. Wird die Medaille denn wieder zurückkommen oder bleibt die auch da oben irgendwo, so wie die Golden Voyager?
Nein, die kommt hoffentlich wieder zurück. Die nimmt ja Frau Rogge nur mit. Die kommt ja auch hoffentlich wieder zurück. Insofern bleibt die da nicht dauerhaft da oben.
Okay, das ist also nur ein kurzer Ausflug sozusagen und kommt dann wieder. Diese Medaille hat ja auch eine Inschrift, non omnis moriar, also so viel wie nicht alles von mir wird vergehen. In welchem Kontext ist das gemeint? Wie passt das jetzt hier?
Naja, Otto Lilienthal war ja letztlich der erste Mensch, der tatsächlich geflogen ist mit einem Gerät, das schwerer als Luft war, also eben nicht einem Ballon. Also so gesehen kann man ihn wirklich als den Erfinder des Fliegens bezeichnen. Und er ist eben sehr früh verstorben, 1896, bei einem Flugversuch. Und das war schon relativ tragisch, denn wenn er länger gelebt hätte, hätte er das sicherlich viel weiter auserfunden und auch das erste richtige Flugzeug erfunden. Und die Menschen wussten das später und haben ihm eben deswegen da gedacht.
Mhm. Er hatte ja die Vision des Fliegens und ist da ganz schön weit gekommen. Hatte er denn damals auch schon irgendwie eine Vision von Raumfahrt oder war das damals noch gar nicht so denkbar?
Das war damals eigentlich noch nicht das Thema. Es ging ja erstmal darum, überhaupt zu fliegen. Und das hat er ja eben hinbekommen, unter anderem hier in Berlin in Lichterfelde am Fliegeberg. Kann man ja heute noch so einen historischen Ort besuchen.
Mhm. Und war das jetzt schwer für Sie, diese Medaille aus Ihrem Haus auf so eine Reise zu schicken oder überwiegt eher der Stolz, dass genau diese Medaille ausgewählt worden ist? Ich weiß gar nicht, hat Rabea Rogge das ausgewählt oder war das auch Ihre Initiative?
Das war Rabea Rogge. Rabea Rogge ist ein großer Fan des Deutschen Technikmuseums. Sie war schon viele Male schon als Kind und Jugendliche bei uns. Und vielleicht hat sie das alles auch ein bisschen inspiriert dazu, selber eine Pionierin zu werden. Und sie ist auf jeden Fall über das Technikmuseum Fan von Otto Lilienthal geworden, denn der wird ja bei uns sehr, sehr, sehr umfangreich gewürdigt. Und wir haben dann am Ende nach einem Objekt gesucht, das mit kann, das auch tatsächlich die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Denn das darf natürlich nicht zerbrechlich sein oder irgendwas. Und sind dann schließlich auf diese Gedenkmedaille gekommen.
Spannend, dass Sie sagen, dass Rabea Rogge auch schon so viel im Technikmuseum war und auch schon als Kind, weil Sie natürlich auch das Thema Fliegen und das Thema Raumfahrt da vermitteln. Wie machen Sie das denn dort? Wie findet die Vermittlung statt?
Ja, wir haben eine sehr schöne Ausstellung zum Thema Fliegen und zum Thema Raumfahrt. Wir zeigen dort die ersten Gleiter, die der Lilienthal da gebaut hat und damit quasi die Fliegerei begründet hat. Und dann kann man sehr schön die Entwicklung der Fliegerei bis heute eigentlich nachvollziehen. Wir haben eine kleine Ausstellung zum Thema Raumfahrt. Da geht es vor allem auch darum, wie ist die eigentlich entstanden? Denn das ist ja vor allem in den 30er und 40er Jahren in Deutschland die Grundlagen gelegt worden. Damals natürlich, weil man dort weitreichende Waffen bauen wollte. Aber daraus ist sowas wie eben der Flug von Rabea Rogge heute auch geworden.
Und wird diese Geschichte von Rabea Rogge dann auch vielleicht bei Ihnen im Museum auftauchen, die erste deutsche Frau im All?
Ja, unbedingt. Wir sind mit ihr so verblieben, dass wir möglichst viel von ihrem Flug tatsächlich hinterher auch in der Ausstellung unterbringen können. Ihr war aber selber noch nicht ganz klar, was sie von all diesen Dingen, die sie da dann haben wird, auch tatsächlich behalten können wird.
Dann lassen wir den Flug jetzt erstmal stattfinden. Der Direktor des Deutschen Technikmuseums in Berlin, Joachim Bräuninger, aus dessen Haus diese Otto-Lilienthal-Gedenkmünze kommt, die heute mit ins All fliegen wird. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke hier.
Ja, bitte gerne.
She says, Mommy, Mommy, where you been in the bathroom for so long? What is in your glass? What's for dinner? Well, you got your nice dress on.
Viel Funk da drin. Ina Forsman sagt, das ist der Mamas Groove.
Radio 3. Kultur kompakt.
mit Anne Spohr. Und wir schauen nach Leipzig zurück auf die Buchmesse, die ja gerade zu Ende gegangen ist. Die erfolgreichste Ausgabe der Leipziger Buchmesse bisher.
Das Motto war in diesem Jahr: Worte bewegen Welten. Fast 300.000 Besucherinnen und Besucher haben die Messe in Leipzig besucht. Es herrschte Partystimmung, die Säle waren voll. Allerdings gab es auch Wermutstropfen. Der Buchmarkt steht unter Druck. Immer weniger Bücher werden in Deutschland verkauft. Vor allem kleine Verlage müssen ums Überleben kämpfen. Der Börsenverein und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth haben deshalb die Messe genutzt, um sich für eine strukturelle Verlagsförderung in Deutschland stark zu machen.
Eine Buchmesse, die sehr lebendig ist und wie sie lebt. Und dass ich dazu in meiner Amtszeit doch etwas beitragen konnte, das gehört zu den Dingen, auf die ich gerne und auch ein bisschen stolz zurückblicke.
Claudia Roth ist stolz. In diesem Jahr war Norwegen das Gastland der Buchmesse. Wer sich im nächsten Jahr als Gastland präsentiert, das ist noch nicht raus. Und in Köln, da ist die Lit Cologne gestern zu Ende gegangen. Es war die 25. Ausgabe. Das internationale Literaturfestival hat in diesem Jahr mit rund 200 Veranstaltungen auch wieder sehr viele Besucher angelockt. Unsere Reporterin Susanne Fritz.
Mit 118.000 Besuchern und insgesamt fast vollständig ausgelasteten Sälen erzielt die Lit Cologne nach eigenen Angaben einen Rekord. Nur wenige Autoren mussten aus gesundheitlichen Gründen absagen, wie zum Beispiel der britische Autor Nick Hornby. Einer der Höhepunkte war unter anderem das Gespräch mit der Französin Caroline Darian. Die Tochter von Gisèle Pélicaud schildert in ihrem Buch die Ereignisse vor und nach dem Vergewaltigungsprozess von Avignon.
Im kommenden Jahr soll die Lit Cologne vom 10. bis zum 22. März stattfinden.
Und wir schauen nach England. Das Tate Modern Museum, das gibt ein Gemälde zurück an die Erben des rechtmäßigen Eigentümers, denn dieses Gemälde, das wurde von Nazis geraubt.
Es handelt sich um das etwa 370 Jahre alte Gemälde namens Aeneas und seine Familie fliehen aus dem brennenden Troja vom britischen Maler Henry Gibbs. Es gehörte einst dem belgischen Kunstsammler Samuel Hartfeld. Nach Angaben des britischen Kulturministeriums musste Hartfeld und seine Familie wegen ihrer jüdischen Identität ihre Heimatstadt Antwerpen im Jahr 1940 verlassen. Die Kunstsammlung von Hartfeld musste zurückgelassen werden. Die Gemälde wurden von deutschen Besatzern verkauft. Vom Erlös erhielt Hartfeld natürlich nichts. Das Gemälde wurde im Jahr 1994 in Brüssel für die Sammlung der Tate erworben. Eine Kommission, die über Ansprüche von Nazi-Opfern entscheiden soll, hat sich jetzt dazu entschieden, dieses Gemälde an die Urenkel des Kunstsammlers Hartfeld zurückzugeben. Seit der Gründung der Kommission im Jahr 2002 wurde nach Angaben der Regierung 14 von 23 Anträgen auf Rückgabe stattgegeben. Also immerhin, da ist aber auch noch Luft nach oben.
Und du hast einen Tipp für uns natürlich noch an, und zwar für morgen Abend im Rambazamba.
Ja, im Ramazama-Theater kommt ein Stück zur Aufführung, von Klaus Pohl. Das macht so eine kleine Rückschau auf Theaterleben. Und zwar heißt das Stück Sein oder Nichtsein. Und es geht um eine legendäre Theaterprobe oder mehrere Proben aus dem Jahr 1999. Damals wollte der Regisseur Peter Zadek Shakespeares Hamlet auf die Bühne bringen. Und prominente Schauspieler waren am Start: Angela Winkler, Otto Sander, Eva Mattes, Ulrich Wildgruber. Und die Proben waren aber extrem unharmonisch. Sie wurden quasi zur Zerreißprobe. Da ging es drunter und drüber. Natürlich, die Premiere ist dann am Ende doch geglückt. Der Dramatiker und Schauspieler Klaus Pohl stand damals auch auf der Bühne und er hat diesen Theaterwahnsinn von damals aufgeschrieben, in einem Buch festgehalten, und diesen Roman namens Sein oder Nichtsein hat er jetzt für die Bühne des Rambazamba-Theaters bearbeitet, hat auch gleich die Regie übernommen, und die Ensemblemitglieder des inklusiven Theaters schlüpfen hier in die Rollen von den Stars von damals und lassen uns einen Blick hinter die Kulissen dieser inzwischen legendären Hamlet-Inszenierung werfen.
Das klingt total spannend, finde ich.
Ja.
Und wie es manchmal auch so ein Drunter und Über braucht und ganz schön viel Disharmonie, damit vielleicht dann auch was besonders Gutes entsteht.
Ja, das bei der Premiere merkt man dann natürlich nichts mehr davon.
Ja.
Sein oder nicht sein, morgen am 1. April, kein Scherz, haha, um 19.30 Uhr. Karten kosten 27 Euro.
Vielen Dank, Anne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Thank you.
ein Traditional aus Serbien, hier gespielt von dem Geigenstar Nigel Kennedy zusammen mit der Sängerin Natascha Adlers Aide Jano. Heißt das Stück hier auf Radio 3. Krankenhäuser sind Orte, in denen Leben und Tod manchmal ziemlich nah beieinander sind. Und genau das nutzt Kultregisseur Lars von Trier für seine Krankenhausgeschichte. Hospital der Geister, so heißt eine Fernsehserie, die Lars von Trier schon in den 90ern geschrieben und gedreht hat fürs dänische Fernsehen. Und jetzt ist diese Geschichte in Berlin zu sehen als Theaterstück im Deutschen Theater. Das ist ein 5-Stunden-Binge-Watching-Stück mit einem riesigen Ensemble, darunter auch einige Stars wie Ulrich Mattes und Wolfram Koch, und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt, die war am Samstag bei der Premiere mit dabei. Barbara, für alle, die diesen Lars von Trier-Stoff nicht kennen, was ist das denn für ein Krankenhausspuk? Worum geht's da?
Also im Zentrum steht da der arrogante Chefarzt Dick Helmer, und der kriegt wegen seiner plagiierten Forschungsartikel in Schweden keine Stelle mehr und wechselt deshalb ans Reichskrankenhaus ins verhasste Dänemark. Und Wolfram Koch macht den so zum komödiantischen Star des Abends, ein miesepetriger Misanthrop ist es, und sein Gegenpart ist Ulrich Mattes als menschenfreundlicher Klinikleiter, der mit so Kindergartenspielchen die Kommunikation im Team verbessern will. Hören wir die beiden mal.
Ja, aber Dr. Helmer spricht nie mit einem. Und wenn, dann nur so von oben herab. So typisch schwedisch.
Entschuldige. Nationalistische Stereotype helfen uns hier nicht weiter. Aber was sagst du denn dazu?
Was?
Ja, wie wir deiner Meinung nach die Kommunikation mit dir verbessern können.
Ja, woher soll ich denn das wissen?
Sag mal, würde es vielleicht was nützen, wenn wir alle von jetzt an Stieg zu dir sagen? Ich wäre doch viel persönlicher, oder?
Entschuldige, ich habe hier noch ein paar andere Sachen zu tun, als gemütlich mit dir zu plaudern. Ja, auf mich warten einige sehr schwierige Operationen und andere Kleinigkeiten.
Das klingt skurril, aber schon auch amüsant.
Genau, das ist der Klinikalltag. Daneben findet sich so allerlei skurriles Personal. Ein Pathologe, der sich zu Forschungszwecken eine Tumorleber transplantieren lässt. Auch so ein mittelbegabter Arzt dazu, der sich im Keller des Klinikums eine Wohnung und so einen Schwarzmarkt für Medikamente eingerichtet hat. Ja, und dann gibt's da natürlich die Geisterwelt. Nur die hypochondrische Patientin Frau Drusse kann das kleine Mädchen weinen hören, das hier vor 100 Jahren von seinem Vater für die Forschung ermordet worden ist. Und dieser Vater, der hat jetzt als wiedergekehrter Dämon eine Ärztin geschwängert, und das Monsterbaby, das dabei herauskommt, trägt jetzt das Gute der Mutter und das Böse des Vaters in sich und ringt da um sein Leben. Also einerseits geht's da eben ganz realistisch um Hierarchiefragen und Budgetdiskussionen. Andererseits aber, du hast es gesagt, auch um diese Ängste vor dem nicht kontrollierbaren, vor dem Tod. Und durch den Morast, auf dem das Krankenhaus gegründet ist, dringt dann das Irrationale ein, die Esoterik und auch ja die unwissenschaftlichen Handlungsmethoden.
Da kommt ganz schön viel zusammen. Kann man denn sagen, das orientiert sich so an dieser Filmvorlage von Lars von Trier, dieses Stück, oder macht das ganz anders?
Nee, das orientiert sich da sehr stark dran. Also er macht, Jan-Christoph Gockel, der Regisseur, macht wahrlich kein Geheimnis darum, ein großer Fan dieser Serie zu sein. Gleich am Anfang treten alle SchauspielerInnen zur wiedererkennbaren Titelmusik an die Rampe und posieren da so wie im Vorspann, und die Namen ihrer Charaktere werden hinter ihnen eingeblendet wie im Fernsehen. Und nach jeder Folge tritt ein anderer Schauspieler vor und sagt sowas wie: Mein Name ist Lars von Trier und jetzt geht es weiter mit der nächsten Folge. Seien Sie bereit für das Gute und das Böse. So ist es eben genauso auch in den Serien. Also Jan-Christoph Gockel folgt auch der Serienhandlung ziemlich genau.
Wobei ich mir das gar nicht so leicht vorstelle, dann im Theater irgendwie mit Monstern und Geistern auf der Bühne zu spielen. Das ist in der Serie leichter. Wie macht er das dann?
Er hat einfach ein sehr tolles Ensemble an der Hand. Jan-Christoph Gockel hat den Abend schon 2023 in Graz inszeniert, und jetzt ist er mit der ehemaligen Grazer Intendantin Iris Laufenberg ans TT gewandert. Ungefähr die Hälfte des Ensembles wurde dafür neu besetzt mit Ulrich Mattes, Wolfram Koch, Anja Schneider, aber auch mit den Stars aus dem inklusiven Rambazamba-Theater. Und die sind alle ungeheuer spritzig und witzig. Und als spiritistisches Medium steht dann auch noch die Taube und Blinde Tanja Hameter mit ihrer Dolmetscherin auf der Bühne und bringt uns bei, wie sie sich mit einem Alphabet auf ihrer Hand verständigt. Und dieses tolle inklusive Ensemble und die irren Ärztefiguren, die stellen dann letztlich auch in Frage, wer ist hier eigentlich krank und wer gesund? Und die Geister, die werden jetzt als Puppen von Michael Pietsch über die Bühne geführt. Das traurige kleine Mädchen mit riesigen Augen, dann eine 4 Meter großes Monsterbaby mit Greisengesicht, also die Puppen sind schon wirklich genial. Und Gockel fährt da auch pompös auf, was die Mittel angeht. Also mit so einer schrägen ABBA-Musical-Szene in Glitzer-Outfits, mit einer Todesdroschke und schwarzgefiedertem Engel, mit Musik, Live-Videos und auch so düsteren Krankenhaus-Fahrstühlen, die da auf der Drehbühne sich drehen.
Man könnte ja denken, wenn man so von Geistern liest und Monstern und dann diese Angst vor dem Tod, das nicht kontrollierbare, das könnte düster werden, aber so richtig unheimlich gruselig klingt jetzt nicht.
Ganz genau. Also anders als in der Serie ist das hier gar nicht gruselig. Dafür hat der Regisseur den Stoff dann doch viel zu sehr auf Comedy und Slapstick getrimmt. In den ersten 2-3 Stunden hat das auch wirklich einen starken, unterhaltsamen Drive. Aber nach der zweiten Pause driftet es diese schmissige Unterhaltung dann doch schon mehr und mehr ins Geblödel ab. Die Witze zum Stuhlgang des Klinikleiters, die nehmen dann irgendwann Überhand. Und man fragt sich dann schon, welche Zombie-Figur muss jetzt eigentlich noch alles exorziert werden, bis dann der Vorhang fällt. Und bei aller guter Unterhaltung finde ich es dann doch erstaunlich, also wie wenig eigenes Jan-Christoph Gockel der Serie hinzuzufügen hat. Also künstlerisch ist das alles versiert, auf die Bühne gebracht, aber so eine gedankliche Idee oder Weiterführung des Stoffs, die habe ich jetzt nicht unbedingt erkannt. Klar, man kann da alles Mögliche künstlich reininterpretieren, also das Wachstum der Krebsgeschwüre mit dem unguten Wachstum unserer Zeit gleichsetzen. Das kann man dem Abend alles überstülpen, aber man sieht das nicht unbedingt auf der Bühne. Also für mich wird bis zuletzt nicht ganz klar, was dieser Fanausflug in diesen Lars von Trier Kosmos der 90er Jahre uns jetzt heute sagen will. Außer superkultige Serie sollte man sich unbedingt mal bei Netflix anschauen.
Unsere Theaterkritikerin über Hospital der Geister, Barbara Behrendt, nach der Serie von Lars von Trier in der Regie von Jan-Christoph Gockel, hatte am Samstag Premiere am Deutschen Theater in Berlin und ist wieder zu sehen am 5., 12. und 18. April. Und ich sage ganz herzlichen Dank.
Bitte.
So O.P., who's been a monk, stomping, suddenly you were butt, and then he got into something. Bias, blue and mean sex, Mr. Max Roach, be a mean ex-monk, was stomping, suddenly you were butt, and then joints started jumping. Every upstart really dug boxes in town. Taking that note, nobody wrote, putting them down. O.P. put the mean string on a dizzy, played a thing, monk was stomping, suddenly you were butt, then he got into something. Thank you.
Something by yes, blue and me, sex, Mr. Max, Roach, B and me, next one was stomping, Sully and Walk, but then just started jumping. And it started really big boxes in town. Taking that no nobody rope, putting them down. OB, blue and me, strain on a dizzy, played everything wrong, was stomping, Sully and Walk, but then he got into something.
Geschrieben von Thelonious Monk und hier interpretiert von Mascha Bielsma, Suddenly in Walked But, hier auf Radio 3. Gerd Poppe war einer der wichtigsten Oppositionellen in der DDR, hat sich schon in den 60ern engagiert, war dann 89 einer der Vordenker der Revolution und nach der Wende war Gerd Poppe dann als Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen erster Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe. Jetzt am Wochenende ist Gerd Poppe gestorben im Alter von 84 Jahren und über dieses lange Leben als Oppositioneller und Menschenrechtler spreche ich jetzt mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der auch jahrzehntelang mit Gerd Poppe befreundet gewesen ist. Guten Morgen, Herr Kowalczuk.
Schönen guten Morgen.
Sie haben Gerd Poppe schon vor etwa 35 Jahren kennengelernt, wenn ich richtig weiß. Wie haben Sie ihn denn damals erlebt? Was für eine Persönlichkeit haben Sie damals kennengelernt?
Naja, also wir reden ja immer über Personen der Öffentlichkeit, nur praktisch über eine Seite. Ja. Also diese Musik zum Beispiel, dieses Stück von Thelonious Monk, was wir gerade gehört haben, das meinem Freund Popov super gefallen. Er war ein großer Musikliebhaber, war viel in Konzerten, klassischer Art wie Jazzart. Er war ein ganz großer Filmkenner. Also es war ein Mensch, wie ich ihn nicht sonst woanders kennengelernt habe, mit unglaublich vielen Interessen und einem unfassbar großen Wissen. Aber wir reden natürlich über ihn, weil er in der Diktatur gelebt hat, freiheitlich versucht hat zu leben, in der Unfreiheit freiheitlich gelebt. Und als er dann in der Freiheit leben konnte seit 1990, für die er maßgeblich mitgekämpft hat, hat er sich weltweit gegen Diktaturen, gegen Unfreiheit, gegen die Verletzung von Menschenrechten engagiert.
Und das Spannende ist ja, dass er wirklich über Jahrzehnte lang in der DDR geblieben ist und trotzdem so viel gekämpft hat, so viele Initiativen gegründet hat. Was war denn sein Hintergrund? Was hat ihn so angetrieben, da so zu kämpfen, was ja nicht leicht war?
Gerd Poppe ist 1941 geboren worden. Seine Eltern waren relativ unpolitisch. Also er selber hat das auch immer so geschildert, dass sie ihn politisch nicht großartig beeinflusst hätten, wie man das auch immer als Kind dann so selber einschätzen kann. Aber für ihn war immer ganz klar die Erfahrung des Nationalsozialismus und dann auch die Erfahrung mit der Stalin-Herrschaft. So etwas dürfe sich nie irgendwo zutragen. Und dagegen engagierte er sich schon sehr frühzeitig. Und durch erlittene Repressionen, durch die Erfahrung, dass Freunde von ihm in das Räderwerk der Repression kamen, hat er sich auch immer stärker politisiert, hat immer stärker dagegen aufbegehrt. Und sicherlich ein Schlüsselmoment auch in seiner Biografie war der 21. August 1968, als die Armeen des Warschauer Paktes in Prag einmarschierten und den Prager Frühling niederschossen. Das war für ihn auch so ein Signal, nun muss er auch öffentlich sich zeigen. Er ist damals in die Botschaft der CSSR in Ost-Berlin gegangen, hat eine Petition unterschrieben gegen den Einmarsch, hat dagegen protestiert und seitdem war er im Visier der Staatssicherheit, der SED. Ja, und das dann 21 Dank, die, es gibt kaum eine zweite, also es gibt schon welche, aber kaum eine Person, die dann in den 80er Jahren so eine große Rolle spielte, die so lange im Visier der kommunistischen Herrscher stand und über die so viel Stasi-Akten gesammelt worden sind.
Mhm. Und dann haben Sie selber auch schon gesagt, dann nach der Wende ging sein Engagement ja weiter. Da wurde er dann, also war er Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und wurde dann erster Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, war in vielen Regionen der Welt unterwegs. War das sozusagen so die konsequente Fortführung seiner Arbeit in der DDR?
Also so würde ich das auch sehen. Er ist ja 1990 außenpolitischer Sprecher der Gruppe von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag gewesen. Das sind ja bei den Dezemberwahlen 1990 nur die Ostgrünen, also Bündnis 90, im Bundestag gekommen. Die Westgrünen sind rausgeflogen, weil sie eben lieber über das Wetter gesprochen haben, als über die deutsche Einheit, wie damals ein ihrer Slogan hieß. Es war auch immer kompliziert zwischen den Leuten von Bündnis 90 Die Grünen, gerade wie Gerd Poppe und den Westgrünen. Ich will mal eine Geschichte erzählen, die kaum jemand kennt. Im Februar 1990 fuhr Gerd Poppe als Minister ohne Geschäftsbereich mit der Modo-Regierung nach Bonn und hatte unter anderem auch ein Treffen mit der grünen Fraktion im Deutschen Bundestag. Viele von denen kannte er. Vor allem mit dem Menschenrechtsflügel war er in den 80er Jahren sehr eng verbunden. Und als nun Popov im Bundestag, also in der Fraktion der Grünen, über die Lage in der DDR reden wollte, ist die Hälfte der Fraktion aufgestanden und ist rausgegangen, wegen Desinteresse, das interessiert keinen, das sind alle Revisionisten. Also und dieses Spannungsverhältnis hat sich durchaus behalten in den 90er Jahren. Man muss heute daran erinnern, was kaum noch jemand war. Es war Gerd Poppe, der die Grünen und seine Freunde, der die Grünen auf dem realpolitischen, außenpolitischen Kurs geführt hat. Gehörte zu der ersten kleinen Gruppe. Dazu gehörten Lukas Bettmann, Reinhard Weißhorn und ein paar andere Leute, die in den 90er Jahren dafür plädierten, dass Deutschland und die westliche Welt auf dem Balkan interveniert und das Massenmorden dort beendet. Damit griff er gewissermaßen die politische DNA der Grünen an. Heute ist das für die Grünen selbstverständlich. Alle glauben, das hat Joschka Fischer erfunden, stimmt aber nicht.
Der große Einfluss von Gerd Poppe, hier erzählt von dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der sich viel mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur befasst hat und der eben jahrzehntelang auch befreundet war und diese Arbeit von Gerd Poppe begleitet hat, einem der wichtigsten Oppositionellen der DDR, der jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Something and you call, then I'll come running to fight, and I'll be at your door when there's nothing worth running for, when your mind's made. Your mind's made up. There's no point trying to change it when your mind's made up. When your mind's made up, there's no point trying to stop it. You see, you're just like everyone. When the shit all I do is run away and hide all by yourself. When there's fortune, there's nothing else. When your mind's made up, when your mind.
das Renaissance-Theater spielt. The Who and the What. Das Stück stammt vom pakistanisch-amerikanischen Autor Ayad Akhtar. Die Hauptfigur Afzal, glaubensfester Muslim und liebevolles Familienoberhaupt. Afzal hat es geschafft, vom Taxifahrer zum Taxiunternehmer. Er arrangiert eine Ehe für seine Tochter, eine Schriftstellerin. Doch die hat über Liebe, Ehe, Religion eine eigene Meinung. The Who and the What fragt danach, wie wir Menschen beurteilen und wie sie wirklich sind. Felix Prader inszenierte die Komödie, die mit Hansa Cipionka in der Hauptrolle nun neu herauskommt. Premiere am 11. April im Renaissance-Theater Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die 19 Hauptverhandler treffen sich in der CDU-Zentrale. Es geht um Vorschläge, die in Arbeitsgruppen für die verschiedenen politischen Themen entstanden sind. SPD-Chef Klingbeil sagte in der ARD, die Verhandlungen müssten gelingen, man sei dazu verdammt. CSU-Chef Söder erklärte, er sei sehr optimistisch, dass man einen Koalitionsvertrag hinbekomme. In der Steuerpolitik gibt es weiter Differenzen. Söder lehnte Steuererhöhungen ab. Klingbeil verwies darauf, dass es bereits eine Haushaltslücke für das Jahr 2025 gebe und die Union obendrein die Unternehmens- und Einkommenssteuern senken wolle. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat gefordert, dass in einer künftigen schwarz-roten Koalition auch Ostdeutsche vertreten sind. Der Anteil der Bevölkerung sollte sich auch prozentual in der Bundesregierung abbilden, sagte der CDU-Politiker. Es gäbe viele Persönlichkeiten, die für Ministerposten in Frage kämen. Ob es wie bisher auch einen Ostbeauftragten im Kanzleramt geben werde, müsse der künftige Kanzler Merz entscheiden, so Kretschmer. Auch Tage nach dem Erdbeben in Südostasien ist die Lage weiter unübersichtlich, vor allem in Myanmar. Zuletzt sprach die Militärregierung dort von rund 1.700 Toten und etwa 3.400 Verletzten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die höchste Notfallstufe ausgerufen. Unser Korrespondent für Südostasien, Maximilian Seib.
Erste internationale Hilfsteams, unter anderem aus China, Singapur, Indien und Russland, haben seit dem Wochenende das besonders betroffene Myanmar erreicht. Weil viele Straßen und Brücken schwer beschädigt oder zerstört sind, kommt die Hilfe aber nur langsam voran. Viele Regionen wurden noch gar nicht erreicht. Verschiedene Hilfsorganisationen berichten, dass Krankenhäuser und Kliniken in den betroffenen Regionen in Myanmar mit Tausenden von Verletzten überlastet sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat knapp 3 Tonnen medizinischer Hilfsgüter an Kliniken vor Ort geliefert. Aber es brauche weiter Blutspenden, Narkosemittel, Medikamente, sagte die WHO.
US-Präsident Trump hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky davor gewarnt, das geplante Rohstoffabkommen mit den USA nicht zu unterzeichnen.